Ich muss sagen, im Café sollst du mal auf einen Schnitzel essen.
Ben Hur ist schon noch besser als Titanic.
Hast du Kaffee und Zigaretten eigentlich gesehen?
Der Jim Jarmusch, der macht nur Schmutz. Das ist mir alles so azi-fazi, zugewollt. Zu wenig Herz. Wo ist das Herz hin beim Jim Jarmusch? Das ist nichts für mich. Das habe ich nicht. Wes Anderson macht da immer die Mittersymmetrie. Das ist nichts. Seitdem wir Filmkritiker sind, ich weiß gar nicht, warum wir immer Wiener Schmarrn reden. Was soll das
sein? Ich weiß, Anderson, der hat eine schöne Frisur. Der hat ein bisschen eine ähnliche Frisur wie ich.
Er hat so eine Frisur.
Der Wes Anderson.
Ja, das ist ein Kauz. Der Wes, das ist ein Kauz.
Nehmt Platz im Autokino von Max Rockstar Nachtsheim und Chris Nandu.
Willkommen zu einer neuen Folge im Autokino mit Chris Nanu und Max Nikolas Nachtsheim. Das bin ich. Wir machen ja immer Aufnahmemarathons, dann nehmen wir immer ganz viele Folgen auf einmal auf, weil wir uns nicht immer so oft sehen können. Und heute haben wir schon für die letzten zwei Folgen aufgenommen, die ihr gehören konntet, zu Central Intelligence und die Vorahnung. Jetzt machen wir den dritten Film.
Und wieder nicht auf meinen Sonnenbrand. Ich liebe dich, aber nicht auf meinen Sonnenbrand. Ich habe wahnsinnigen Sonnenbrand unten an meinem Knie.
Wilma ist immer noch hier. Wilma hat gerade geschlafen. Jetzt ist sie wieder hellwach.
Weil ich hier aus dem Raum gestampft bin wie ein Elefant, weil ich die Zigaretten holen wollte.
Und ein Asthma-Spray. Super Kombi auch, Christian.
Ja.
Heute reden wir über einen Film. Wir sind heute ein bisschen... Wir rauchen jetzt schon gerade. Mhm. Weil...
Hast du schon wieder was im Mund, oder? Max fliegt einfach immer so Süßigkeiten in den Mund. Ich weiß gar nicht, wie er das macht.
Oh, Schatz, komm her. Nee, vorsichtig mit dem Aschenbecher, mit der Zigarette und sowas. Du hast einen Hund auf dem Arm. Jetzt kannst du nicht rauchen.
Ich halte jetzt in meinem
Der Hund brennt.
Hotdog. Mal gucken, wie lange es dauert, bis ich brenne.
Ja. Da kannst du mit dem...
Guck mal. Was denn? Was? Hey, ich hab den Hund hier. Guck mal.
Ja, sieht süß aus. Ich hab beide den Witz habe ich in der letzten Folge gemacht.
Ja, den kannst du ruhig auch noch mal machen.
Ja, weil gleich
das wird aber auf Snapchat nicht alt. Jeder, der rote Haare hat, wird, da werde ich drunter verlinkt. Ihr könnt mir auf Snapchat folgen.
Das Problem ist, dass ich mich selber schon manchmal damit nerve, dass ich so viele rothaarige Leute sehe. Es gab irgendwann letzte Sequenz, da sind 7 rothaarige an mir vorbeigelaufen, hintereinander auf der E3 und ich kam nicht hinterher. Ich war völlig überfordert. Ich habe mein Handy gezückt und dann kamen die alle und ich war starr vor Angst.
Es gibt ja irgendwann in Holland immer diesen Tag, wo sich alle Rothaarigen treffen und da würde ich so gerne mal hinfahren, einfach nur, weil es total weird wäre.
Also auch vor allem rothaarig und dann noch Holländer. Hm. Das ist ja auch Wahnsinn.
Meine beste Freundin hat ja auch rote Haare. Alle denken immer, wir werden Geschwister. Wir sind keine Geschwister, wir sind die nur beste Freunde.
Wir sind heute ein bisschen arzi-fazi, denn wir haben heute einen Film der namens Frank in der Besprechung. Ein Film, der seit längerer Zeit schon auf Blu-ray existiert und von dem ich immer dachte, warum auch immer, habe ich dir heute Mittag schon erzählt, ich dachte immer, es sei ein Horrorfilm. Warum auch immer.
Naja, weil halt dieser Kopf auf dem Cover ist und der ein bisschen scary ist.
Ich habe den aber auch verwechselt mit dem letzten Film von Kevin Smith, wo er diesen, ich weiß nicht, wie der heißt, Dominic wird jetzt im Schnitt durchdrehen und schreien die ganze Zeit, wie er heißt, wo sich dieser Typ irgendwo, der jemand anderen in so ein Kostüm näht oder sowas. Wie heißt der denn? Elephant?
Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. So Horrorfilme und so bin ich komplett drauf.
Das ist auf jeden Fall, ich habe die durcheinander geworfen, warum auch immer. Also manchmal hat man ja so ganz komische Gedankengänge bei Filmen. Ja. Wir möchten an dieser Stelle, das mache ich jetzt einfach mal, möchte ich nochmal darauf trotzdem mal hinweisen, weil das machen wir viel zu selten in letzter Zeit. Wir haben noch eine Spritgeldkasse. Jetzt fahren wir zwar manchmal nicht Auto.
Mach du mal ein bisschen Werbung, ich muss mich mal kurz hier snappen. Während ist das okay, weil ich sitze hier gerade wie Rudolf Moshammer, das ist unfassbar.
Rudolf Moshammer.
Hieß der nicht so?
Ich dachte, ja, Rudolf Moshammer, der hatte immer... Wie hieß denn der Hund von Rudolf Moshammer? Die Daisy.
Das war die Daisy.
Rudolf Moshammer, auch ein geiler Typ. Leider erdrosselt worden von einem Telefonkabel, glaube ich. war wirklich so, oder?
Ja, klar.
Ich glaube, von einem Homosexuellen wurde er erdrosselt. War er homosexuell? Ich weiß nicht. Das ist eine ganz komische Geschichte. Will ich jetzt aber nicht, bevor ich irgendwas Falsches sage, Leute wieder böse werden, sage ich lieber nichts. Hast du es?
Warte mal. Moshammer ist auch so ein geiler Name. Mhm. Warum keiner?
War ein geiler Typ. Jetzt gibt es nur noch den doofen Glöckler. So. Aber der Moshammer, das war doch ein...
Im Aschaffenburger Baumarkt kann man sich Tapeten kaufen mit Glückle-Motiven.
Ja, ich weiß, aber Glückle macht ja alles, er macht ja Fußböden und so einen Scheiß. Und
Pralinen. Oh, ich weiß noch ganz genau, wo der Richard mal ankam. Stimmt, unser alter Freund Richard Rockefeller, irgendwann bei uns hier auf der Matte stand und uns so Pralinen von Glückle mitgenommen.
Der Richard, stimmt, der Richard hat ja mal...
Liebe Grüße, Richard, falls du es hörst.
Hm. Was macht eigentlich Richard? Richard hat letztens, habe ich gesehen, diese Splash-Mac-Cypher, da hat er Beat produziert, die Runde mit Frauenarzt, MC Bomber, Sixten und wer war da noch dabei? MC Boogie.
Ja.
Das war ein Beat vom Richard.
Krass. Ja.
Und mein Kumpel DJ Maxi, hat, der auch beim Neo-Magazin für Dende auflegt, der hat auch da aufgelegt. Er legt da ja immer auf.
Mhm.
Bei der Splash-Mac-Cypher. Ja, und da war Rock, war unten stand dann irgendwie Beat von Richie Rockefeller, da war ich so, wow, cool, Richard, das ist doch eigentlich eine ganz gute Referenz, auch wenn ich jetzt nicht alle Rapper, die da auf dem Beat waren, präferiert habe. Eigentlich niemanden, aber außer Bomber. Aber Bomber war in der Runde nicht gut.
Nee, ich finde aber seine Attitude irgendwie ganz geil. Ich mag den schon ein bisschen.
Ja, Bomber ist schon okay. Der Rest, mit dem kann ich nichts anfangen. Aber das ist ja, muss ich auch nicht. Hört, was ihr wollt. Ist mir scheißegal.
Der findet uns wahrscheinlich eh scheiße.
Ich finde uns auch alle
scheiße. Das ist aber okay, dass wir uns scheiße finden. Also das, da habe ich gar kein Problem mit. Audio 88 und Jessin finden uns wahrscheinlich auch scheiße. Aber das fände ich auch schlimm, wenn sie uns nicht scheiße finden.
Oder Edgar Wasser oder sowas. Die müssen uns scheiße finden. Das ist geil. Die haben gar keine Wahl. Zumindest als Rapper. Wahrscheinlich hören sie alle unsere Podcasts und sind voll die Fans.
Ja, klar. Wanken immer dazu.
Wanken dazu. Genau, Spritgeldkasse. Momentan fahren wir nicht so viel Auto, aber wir haben ja trotzdem Ausgaben. Deswegen, wenn ihr was dazu tun wollt, dann macht es. Findet ihr auf der Seite im autokino.de. Weise ich jetzt ab und zu mal drauf hin.
Bist du jetzt hier, du machst hier den Gön gerade so ein bisschen.
Ich muss, nein, ab und zu muss man aber, guck mal, wir haben der Podcast ist in keinster Weise, wir haben keine Sponsoren. Hm. Wir haben kein Patreon.
Ja.
Und,
kannst du da vielleicht ein bisschen traurige Musik drunter legen, gerade bei Dominik, unter diesem Part?
Sie haben kein Patreon.
Sie haben keine Sponsoren.
Sie haben keine Sponsoren. Was? Von was leben die zwei eigentlich? Sie sind auf der Straße.
Von den Nuggets in den Mund.
Von den Nuggets in den Mund. Nee, ist alles gut. Macht, was ihr wollt. Ist ja freiwillig. Ansonsten, deswegen ist es immer kostenlos. Hört's einfach.
Ja.
Ist auch egal. Kommen wir zu Frank. Zu Frank ist ein abgefahrener Streifen, der alles war, was ich nicht erwartet hatte. Und wir gehen erstmal so ein bisschen... Also wir sagen es viel zu selten dazu, aber wir nehmen Filme meistens sehr gerne weitläufig auseinander. Wir gehen viel auf die Story ein und analysieren bestimmte Stellen. Das wird jetzt auch passieren. Falls ihr diesen Film gucken wollt und nicht super viel gespoilert, obwohl ich finde, bei dem Film kann man auch gar nicht. Den Film muss man erleben, auch wenn man die Story schon kennt, ist man trotzdem, glaube ich, noch... Also er hat jetzt keine wahnsinnigen Überraschungen drin. Der hat eher sogar zu wenig Überraschungen, finde ich. Aber ja, wenn ihr darauf keinen Bock habt, dann solltet ihr mit dem Urteil leben, dass wir den sehr, sehr gut finden. Aber dazu später mehr. Jetzt reden wir ein bisschen über Frank. Frank ist erzählt eigentlich am Anfang die Geschichte. Also, und da ist wieder jemand, der hier schon Podcast zum dritten Mal auffällt, nämlich der gute Domhnall Gleeson, der auch schon General Hux in Episode 7 gespielt hat, oder auch den, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, diesen einen Officer, Sheriff, nee, was ist das eigentlich? Offizier, ich glaube, er ist ein Offizier in The Revenant.
Warte mal, ich komme drauf. Fitzgerald.
Nein, Fitzgerald ist nicht...
Nein, Quatsch, ist ja der Böse.
Ist der Böse.
Scheiße, ja, der weiß es nicht. Ist auch nicht.
Auf jeden Fall...
der spielt krasse Rollen. In den letzten zwei Jahren hat er richtig losgelegt in Hollywood.
Ja, hat auch in Brooklyn mitgespielt und so. Auf jeden Fall, geiler Typ. Oder war das Brooklyn? Ich glaube, es war Brooklyn. Brooklyn Kiss oder wie ich weiß nicht. Halt. Auf jeden Fall, ist auch egal.
Love oder so hieß der doch. Brooklyn Love. Ach, keine Ahnung. So. Ist halt scheißegal. Oder?
Er fängt super geil an, weil er läuft so rum. Also ist er so ein kleiner, hagerer Musiker. Ich finde es auch mal geil, wie der in seinem Look variieren kann, weil da sieht er einfach aus. Ich finde, er sieht wirklich aus wie eine Mischung aus Cumberbatch und dir. So, er sieht irgendwie ja. so sagen, er hat so ein bisschen, weil er die Haare so ein bisschen Cumberbatch macht, da ist er auch so rothaarig, so ein bisschen schlaksig. Da hat er also ein bisschen so tapsig, so wie du. Fand ich eine lustige Kombi.
Tapsig?
Da tapst er so am Anfang am Meer rum.
Er ist halt irgendwie so eine, wächst auf dem Dorf auf und ist, ich glaube, so ein bisschen zu cool dafür und denkt die ganze Zeit, er wäre eigentlich so
ein guter Songwriter und ist ja. Musiker, Keyboarder und er will Songs schreiben und er dichtet aber die ganze Zeit im Kopf ganz schlechte Lieder und hat dann auch so eine Eingebung, wo er denkt, so the box in the box irgendwie und rennt dann irgendwie zu sich nach Hause und wohnt aber noch bei seinen Eltern und produziert dann oben an seinem iMac irgendwie, versucht da Songs zu produzieren, vergisst aber die Ideen bis dahin, kenne ich im Übrigen so dieses so, oh, ich habe eine geile Idee und dann nach Hause fahren und dann davor sitzen 3 Stunden und nicht mehr wissen, was man eigentlich machen wollte und dann geht man mit leeren Cubase-Dateien schlafen und das ist richtig deprimierend.
Genau, und teilt das aber auch immer gleichzeitig auch auf Twitter alles so, seine ganzen Erfolge und Misserfolge.
Und genau, seine Twitter-Timeline bzw. seine Followerzahl wird immer unten eingetragen und die ist am Anfang, glaube ich, bei 16 oder so, hab den ganzen Tag hart an meinen seinen Songs gearbeitet und so. Und da hat er irgendwie 16, hat er irgendwie 16 Follower zu dem Zeitpunkt. Als er dann so rumzieht und sieht er irgendwann ein Plakat von The Zorn of Thibs. Das ist eine Band, die so ganz, ganz seltsame Indie-Pop-Musik macht, aber sehr
experimentell.
Und die treten auf und dann sieht er nur das Plakat und denkt sich so, und dann irgendwann geht er später zu mehr, um wieder irgendwie über Songs nachzudenken. Und dann sieht er die Band da stehen mit dem Tourbus und dessen Keyboarder rennt halt gerade ins Meer und will sich umbringen. So, und wird halt gerade von irgendwelchen Cops dann da rausgezogen und auf eine Bahre gelegt. Und dann sitzt die Band da und es sind halt ganz, ganz viele verschiedene Typen, auf die wir gleich eingehen werden. Und die sagen halt so, wir haben keinen Keyboarder. Und dann sagt er, ich spiele Keyboard. Und dann sagen sie, okay, dann sei heute Abend um 21:30 an der am Backstage der Halle. Und dann geht er auch zu diesem Gig,
wo original drei Leute sind.
Wo irgendwie, das ist auch so, das hat mich so ans Jukuz erinnert, die stehen alle weiter hinten und gucken sich das ganze Geschehen aus der Ferne an. Und das ist alles, alle sind so ein bisschen, das hat mich tatsächlich erinnert an meine alte befreundete Band Trip Fontaine, die vor vielen Jahren, die waren nämlich auch solche, die waren auch irre einfach auf der Bühne. Die waren, und als sie ihre ersten Gigs gespielt haben, dann haben die halt auch auf der Bühne sich, haben die genauso, die haben genauso geactet wie die waren so völlig außer sich, die hatten überhaupt so viel, also wenn du die Jungs kanntest, die waren alle so ruhig und in sich gekehrt, dann standen auf der Bühne und haben sich bewegt wie die Irren einfach so und haben völlig verrückte Moves gemacht und ab da abgetanzt und sowas und waren völlig wahnsinnig. Und das passiert auch da in dem Film am Anfang so, wenn man halt diese Band sieht. Und er wird dann auf die Bühne geschubst, wird ans Keyboard gestellt und dann kommt auf einmal Frank auf die Bühne und das ist der Frontmann. Der wird gespielt von Michael Fassbender und
geiler Typ.
Der hat die Rolle in dem Film, dessen Merkmal ist, dass er einen riesigen, was ist das?
Pappmaché, würde ich sagen,
oder? Pappmaché, Plastik. Ja, der ist ja schon aufwendiger verarbeitet. Er hat dann, er sagt ja noch so Luftlöcher und so. Der ist schon aus Plastik oder aus Metall sogar. Ich glaube Plastik aber, gegen den Gewicht. Und der hat da diesen riesigen Kopf auf. Und der halt ganz prägnant aussieht. So. Also den sieht man und den vergisst man auch nicht, finde ich. Und dann spielen sie da dieses Konzert kurzzeitig, dann streitet sich aber irgendwie, glaube ich, die Keyboard, also die Dings, die dieses, wie heißt dieses Theadem, wie heißt denn dieses Ding? Teledam.
Ja,
auf jeden Fall, die bedient es da gerade und streitet sich da mit dem Gitarristen und dann fangen die an, sich zu streiten. Dann wird der Gig abgebrochen, weil die sich halt so krass in die Haare bekommen.
Also daran sieht man halt, dass sie das alles super ernst nehmen. Also das ist denen super, super
wichtig. Auch wenn die nur vor drei Leuten spielen, die sind total... Genau. Frank geht dann ganz enttäuscht von der Bühne und ist halt einfach traurig, dass sie keinen Erfolg haben. Und später kommt dann Don auf ihn zu. Don ist so ein bisschen, der ist so ein bisschen eine Rolle des Managements von denen, so, da guckt so, dass es denen irgendwie gut geht. Don ist ein völlig Verrückter, erzählt er ihm dann relativ früh, dass er in der Klapse war, weil er immer sich an Schaufensterpuppen vergangen hat. Er hat immer Sex gehabt mit Schaufensterpuppen, war deswegen in der Klapse. Und der kümmert sich inzwischen so ein bisschen und der wirbt ihn dann an und sagt so, ey, wir wollen nach Irland, wir wollen da in den Wald und wollen da eine Platte produzieren und willst du mitkommen, wir brauchen einen Keyboarder. Und er versteht das erstmal so, dass er da nur ein paar Tage mit hinkommen soll, aber eigentlich wollen die so lange dort bleiben, bis die Platte fertig ist. Wir wissen, gute Platten können ganz, ganz, ganz lange dauern. Dann kommen sie da an und das ist alles so ein bisschen, irgendwie hat es alles so ein bisschen so ein Herberge im Wald-Flair, aber sie sind halt da sehr abgeschieden. Und dann beginnen sie eigentlich mit den Arbeiten. Die Jungs stoßen erstmal diesen John total ab. Alle. Also keiner hat so richtig Bock auf den. Die haben so einen französischen Gitarristen, der den hasst.
Genau. So, und den auch die ganze Zeit beleidigt.
Den dabei ganze Zeit beleidigt auf Französisch.
Aber so anschaut, als ob er eigentlich was Nettes sagt.
Ja. Und der John immer nur so unsicher. So, wiederholt das so. Und der spielt das halt geil. Der spielt halt diesen John Boris ganz cool. Der ist ein bisschen naive, aber der hat auch eine ganz gute Entwicklung, weil er immer selbstbewusster im Laufe des Films wird, der John. Und sich ja auch irgendwann dann immer mehr um die Band kümmert, weil dann was dann auch was Prägendes passiert. Erstmal wird rumexperimentiert. Sie bauen ganz viele verschiedene Instrumente aus verschiedenen Sachen, zum Beispiel eine Gitarre in den Stuhl rein und sowas. Und Frank sieht halt in jedem Gegenstand, er ist ein krasser Visionär, er sieht halt in jedem Gegenstand, in jedem Strohhalm, sieht er halt ein Instrument, mit dem man was machen kann. Und dann sagt er, wir beginnen erst mit den Aufnahmen, wenn ich das möchte. Dann wird erst ganz viel rumexperimentiert, Songs geschrieben und so weiter und so fort. Die Gruppe wird weiter vorgestellt. Es gibt halt, wie gesagt, Don, der da so ein krasses Problem hat. Es gibt Clara, gespielt von Maggie Gyllenhaal, der Schwester von Jake Gyllenhaal, die eine ganz wütende Frau spielt.
Ja.
Eine ganz extrovertierte, wütende Frau, die den John auf dem Kicker hat, ohne Ende, die ihn die ganze Zeit beleidigt und sagt, wenn du irgendwie scheiße bist, schneide ich dir die Eier ab. Also es gibt noch Nana.
Die ihm auch die ganze Zeit sagt so, ey, pass mal auf, du bist ja eigentlich kein Musiker.
Du bist nur Keyboarder. Was wir brauchen, sind deine Hände und nicht mehr. Also wir brauchen nicht deinen Kopf oder so, dein Herz. Das ist Clara, es gibt noch Nana, die ist die Schlagzeugerin, die ist relativ ruhig, die macht ihm aber auch später nochmal richtig krasse Vorwürfe und sagt ihm halt so, sie hat gewusst, dass er nur den Ärger mit in die Gruppe bringen wird. Und es gibt halt diesen Barack, das ist halt dieser französische Schlagzeuger, der kein Englisch spricht, der aber irgendwie dabei ist und keiner versteht so richtig, warum. Und man lernt halt auch immer weiter Frank kennen und merkt dann einfach so, der Typ ist halt irgendwie, der ist sehr introvertiert, der hat immer Momente, wo er sich tagelang ins Zimmer einschließt, wo er irgendwie mit einem Baseballhandschuh da sitzt und einfach nur einen Ball an die Wand wirft und sowas. Und John baut dann aber so eine Beziehung zu Frank auf, irgendwie so, und die finden dann halt auch, sie haben dann auch ein Gespräch, und dann sagt John auch so, ja, ich schreibe auch Songs, und dann will er mal was vorspielen, dann spielt er halt nur seine komischen Kacksongs da irgendwie. Und also sie nehmen ihn als Musiker halt eigentlich nur so halb ernst, aber sie brauchen ihn halt als Keyboarder. Und alles, was er schreibt für die Platte, wird halt auch gar nicht wird nicht mitgenommen auf die Aufnahmen, obwohl er...
Der Einzige, der sich halt gut mit ihm versteht, ist eigentlich Frank, muss man sagen. Der sich so ein bisschen, genau, für ihn öffnet, der so ein bisschen so ein Feeling für ihn hat und auch irgendwie so ein bisschen ihn vertraut, so ein bisschen Hoffnung in ihn setzt, dass er vielleicht doch irgendwann noch, glaube ich, einen guten Song schreibt. Habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt die ganze Zeit während des Films. Mir war immer nicht so ganz klar, meint er das alles ironisch, weil man halt sein Gesicht nicht sieht, oder meint er das wirklich ernst? Aber im Nachhinein würde ich sagen, hat das immer alles sehr ernst gemeint. Generell ist er ein sehr ernster Typ gewesen.
Er ist ein ernster Typ, aber er ist kein Böser. So. Also er ist schon irgendwie, er versucht auch irgendwie fair zu sein, aber er kann es halt irgendwie auch nicht so richtig, oder was heißt, er kann es nicht, aber er ist sehr zwiegespalten, weil er halt einfach krank ist, und das merkt man halt auch einfach so. Naja, und dann beginnen halt die Aufnahmen, dann kommt noch eine wichtige Sequenz, und zwar John macht sich natürlich freiwillig wichtiger in dieser Gruppe, und sie alle von sich abhängen, ja? Weil alle haben halt kein Geld, und er hat halt so einen Notnagel, den er als Erbe mal irgendwann bekommen hat, und eigentlich müssen sie aus dieser Hütte geschmissen werden, aus diesen Hütten, und dann ist es so, dass er halt diesen Notnagel einsetzt, ihn sozusagen spendet, damit die Albumarbeiten vollendet werden, was zeigt, dass er halt Vollblutmusiker ist. Und das auf seinem Bürojob, den er ja mehr oder weniger für all das hingeschmissen hat, dass er halt krass an dieses Musikprojekt mit Frank glaubt. So, und krass an diese Band. An diese, mit dem furchtbaren Titel, den ich hasse auszusprechen. Soren Frimps. Und dann machen sie das Album. Und das Album ist dann halt relativ, also es ist in dem Film eigentlich nur so ein Zeitsprung von mehreren Sekunden, wo es halt auf einmal heißt, die Platte ist fertig. Und dann sitzen alle da und stoßen an mit Don.
Ja.
Und die Kamera fährt dann so auf Don. Der trinkt dann noch so ein Corona. Und in der nächsten Sequenz siehst du...
Super krass. Das war so eine super krasse Szene, ja.
Genau, da siehst du, wie angeblich Frank, also jemand mit einer Frank-Maske...
Moment, also erstmal schlafen alle, glaube ich. Das liegen alle zusammen in einem Bett, also zumindest fast alle, bis auf Don. Und dann geht quasi... wie heißt Don dann nochmal für John, ne? John heißt er. Geht dann raus quasi, will frische Luft schnappen oder so. Und dann schaut er an so einen Baum. Mir ist es erst gar nicht aufgefallen. Und auf einmal sieht man, dass da halt jemand hängt. Und es ist halt offensichtlich Frank, ja, am Baum, der sich da umgebracht hat. Und dann dachte ich mir erst so, okay, krass, er ist so ein Künstler. Er wollte die Platte fertig machen und dann hat er sich halt umgebracht. Aber dann holen sie quasi die Leiche vom Seil, vom Baum, legen den auf den Tisch und alle sind so, Frank, nein, er ist tot, ziehen ihm dann die Maske ab, ja, und dann sehen sie, es ist nicht Frank, sondern es ist
Don, und Frank steht dann auch schon neben ihnen und guckt sich das Ganze an und ist halt so, fuck, Don hat sich umgebracht. Und dann beerdigen sie im Endeffekt Don, indem sie halt ihn auf einen Floß schnallen und ihn anzünden, und mit seinen Lieblingsgegenständen liegt er noch so ein Puppenbein auf dem Ding, so als Anlehnung an diese Liebe für Puppen.
Da dachte ich mir auch so, darf man das? Ist das rechtlich so erlaubt? Da muss man dann nicht irgendwo hinfahren, so, wo er dann so offiziell dann beerdigt wird? Darf man jemanden einfach auf so einen Floß legen? So nach dem Motto, der ist jetzt halt gestorben. Wir sind aus dem Urlaub zurück. Also das Ding ist, er hat es nicht geschafft, er ist tot. Wir haben ihn aber auf so einen
Floß gelegt. Ich habe auch gefragt, was da eigentlich... Die Frage mir tatsächlich genauso gestellt. So, was ist denn rechtlich? Wer verwaltet denn jetzt seine Unterlagen? Da muss doch einer drum kümmern.
Ja.
Das, die Frage bleibt ein bisschen ungeklärt. Naja, was parallel so ganz halt ein bisschen passiert, das sieht man aber immer eigentlich nur so beiläufig, dass John halt immer mit dem Handy, das ist der Einzige, der halt noch so ein bisschen so eine Affinität in Social Media Netzwerke hat, und dessen Twitter-Account auch mal eingeben, was werden die Follower-Zahlen wachsen halt stetig, aber langsam. Und er lädt auch immer Sachen auf YouTube hoch. Man sieht halt irgendwann, dass das eine hat so 250 Klicks, das andere hat so 400 Klicks und sowas. Und, und irgendwann sagt er halt so, ja, von den Albumaufnahmen haben halt gewisse Videos schon so 28.000 Klicks. Und Frank sagt dann irgendwie, was, 28.000 Klicks, so viele Menschen, so, also ich meine, und das finde ich halt krass, dass jemand, der gar nicht so in dieser YouTube-Welt drin, von YouTube-Welt sagt ja eigentlich, 28.000 Klicks ist eigentlich eher nicht so gut so. Ja, aber dann sagt halt Frank in seiner Naivität, was eigentlich auch wieder ganz gut ist, dass er das einem so klar macht, so, sagt halt so, ey, 28.000 Klicks, ist, stell dir das mal vor, stell dir mal so viele Leute in einem Raum vor und sowas. Wilma, hierher.
Ach, Wilma ist auch todmüde.
Wilma muss aber gleich nochmal mit mir, wenn wir hier fertig sind, noch ein Röntchen Pipi. Du musst heute nochmal Pipi machen und vielleicht ein schönes Kaki. Ich
kann nochmal Pipi machen.
Gehst du noch ein bisschen...
Hey, Mann, Onkel, lass mich ja in Ruhe.
Okay. Und dadurch, dass er halt die ganze Zeit heimlich immer so Sachen ins Internet geladen hat und dass er sich auf Twitter und so dieses ganze Social Media mäßig so dokumentiert hat, eher für sich, aber auch natürlich, um für irgendwas für die Nachwelt festzuhalten, vielleicht interessiert sie auch einen, entsteht im Internet so ein kleiner Hype um das Ganze. Also die Leute, also es gibt so eine Gruppe von Leuten, die halt die cool finden, unter anderem auch so Mädels, die ein Festival in Texas organisieren. Und dann werden sie eingeladen zu diesem Festival nach Texas, woraufhin Frank sich freut, weil er denkt so, hey, wir sind bekannt und so, weil er das ja alles nicht genau so richtig versteht und sieht halt nur diese Klickzahlen, denkt so, 28.000 Menschen, das ist ja unfassbar. Und Clara rastet dann aus und will auf John losgehen. Was ist das hier? Ist das hier der Zirkus Wilma oder was? Runter vom Tisch. Will dann auf John losgehen. Was ist denn das? Du stehst hier wie in der Bar.
Hallo, könnt ihr mir vielleicht einen Drink bringen? Ich möchte einen Whisky. Hey, dicker Mann, gib mir mal einen Whisky.
Wir von uns beiden.
Ah, ist mir egal. Hauptsache, ich krieg Whisky.
Wilma, willst du mich einfach hier wieder...
Wilma, komm mal her.
In deine
Wilma. Hierher. Wilma. Wie sie nicht hört, wenn das Ding anläuft.
Sonst so. Wenn ich jetzt wieder einen Snack in der Hand hätte, gell? Ja, guck mal da.
Ja, geh mal zum Onkel Nanu. Und sie beschimpft ihn dann erstmal, weil sie halt sauer ist, weil sie nicht will, dass Frank in diesen Wahn verfällt und sonst irgendwas. Und,
auch irgendwie nicht so richtig will, dass er bekannt wird.
Ja, sie will irgendwie verhindern, warum er bekannt wird. Das wird auch nicht so richtig klar. John sagt zwar so eine These, die verneint sie, aber dann, und es bleibt auch dann eigentlich so halb unklar. Am Ende, in der letzten Szene, merkt man aber, dass es schon so eine Beziehung zwischen Frank und Clara gibt, so, aber die auch nicht so wirklich klar wird. Ja. So. Aber die stehen sich schon näher. Aber ob die jetzt zusammenkommen wollen oder zusammen sind, oder das geht eigentlich nicht daraus hervor. Zusammen sind sie auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt noch nicht, weil... Oder vielleicht auch doch, und Clara ist eine Fotze. Aber davon gehen wir jetzt einfach mal nicht aus, dass sie fotziger ist, als sie sich im Film gibt. Sie, der Dings steht dann halt auf, der John, als er in diesem Pool sitzt, in diesem Whirlpool.
Ey, das ist auch dann so steht eine er auf merkwürdige Szene.
Und dann steht, sie beschimpft ihn irgendwas und wirft irgendwas nach ihm und will diesen Dings ausmachen. Und dann steigt er nackt aus diesem Pool, steht er auf einmal auf und dann sieht sie ihn an und dann siehst du in der nächsten Szene, wie sie sich mit Klamotten auf ihm rumhockelt und mit ihm fickt. Also sie ficken halt einfach schnell. Und in der nächsten Szene siehst du dann schon, wie sie sich rauchend gegenüber in diesem Pool sitzen. Und er dann sagt so, wenn wir zusammen sind, dann lacht sie und sagt so, ich werde doch nicht mit dir zusammen sein, ich hasse dich und so.
Ja.
Und dann sagt er halt seine super These. So, sagt er halt so, ey, ich glaube, dass du Frank liebst. Und dann lacht sie und so und verneint das alles. Und dann wird man auch nicht richtig schlau daraus. Und
nee, wird man nicht, ja.
Und dann geht's eigentlich schon weiter nach Texas, weil dann gehen sie, siehst du sie schon in der nächsten Szene, wie sie halt dann die Reise angetreten haben. Sie sind schon in Texas mit der kompletten Besetzung, die noch existiert, so, also alle bis auf Don. Und dann fahren sie in die Wüste und wollen halt die Asche von Don da hinschmeißen, wo er angeblich als Kind immer war. In so eine.
Und dann verteilen sie diese Asche und dann ist
sie. Und erstmal wirft der Frank, der ja nicht richtig was sieht und nicht seine dumme Maske, wirft sie einfach so weg und das ist dann wie bei Big Lebowski am Ende, John, die Rolle von John Goodman, dessen Name mir gerade nicht einfällt, die Asche so in diesem Becher so umstülpt. Und das ist ja die Asche von Steve Buscemi. Und dann einfach sie so dem Dude ins Gesicht fliegt durch den Wind. So eine unfassbar tolle Szene.
Aber das ist einfach, du hast recht, das ist echt genau dieselbe
Szene. Genau die gleiche Szene. Dann fällt aber auf, weil der Dings kann ja die ganze Zeit nicht so richtig essen. Und er trinkt immer nur so ein Zeug, das heißt irgendwie Cronut oder so.
Stimmt, ja, das heißt genau so.
Ja, und er trinkt immer dieses Cronut und ja. Ich hab's nicht mal aufgeschrieben.
Das dachte ich mir gerade, ey, Respekt, dass du das jetzt noch gewusst hast.
Ja, siehst du mal. Manchmal kann ich
doch... Guck mal, wie viel Uhr haben wir jetzt?
3 Uhr, das bin ich richtig wusste, Alter. Auf jeden Fall hat er dann dieses Cronut und Herr Wilmer schon total sagt, hört doch auf zu reden, ihr dummen Idioten, so, was soll das hier? Und merkt er dann, dann gucken sie ihn an und sagen, du schmeißt gerade deinen Krona, das ist nicht die Asche von dir, und du schmeißt diese, das Pulver für diese Flüssigkeit, die du dir auflöst, schmeißt du in die Menge, damit du halt irgendwie, und dann sind sie, ah, okay, scheiße. Und das ist so dumm auch. Mhm. Und dann, dass sie dann auch nicht einfach, dass er halt einfach dieses Pulver auf diesen Barrack die ganze Zeit wirft.
Der Film hat so einen ganz komischen, ganz leisen Humor irgendwie. Das sind so ganz böse, bitterböse Jokes manchmal so. Das ist so, ja, das ist schon krass, ne, irgendwie. Das ist so, der spielt so auf einer ganz komischen Ebene, dieser Humor. Auch diese Sexszene da in diesem Whirlpool, das ist schon was ganz Besonderes irgendwie. Das ist nicht so offensichtlicher Quatschhumor. Das wirkt auch manchmal gar nicht, als wäre es witzig gemeint. Und das, man muss dann einfach nur lachen, weil es so absurd ist oft.
Ja, total. Naja, dann fahren sie halt weiter zu diesem Festival. Kommen da an, gehen mit den Veranstalterinnen essen und die verunsichern dann Frank halt eigentlich wieder, weil sie ihm so erstmal erklären, so, ey, 27.000 Klicks im Internet ist halt nichts, du hast noch keinen Hype, du hast ab 500, ab einer halben Million hast du einen Hype, so, dann wird er halt unsicher und wird halt die ganze Zeit, wie können wir das schaffen, und gerät in so eine Panik, weil er ist halt einfach, er war in der Klapse, so, und er ist halt einfach ein wahnsinnig panischer Typ, so, man hat bis dato ja auch immer noch nicht sein Gesicht gesehen, weiß nicht, was mit ihm los ist, und, dann sagt John halt so, ja, was wir müssen die Band zugänglicher machen, wir müssen massenkompatibler werden und sowas, eingängiger.
Genau.
Und Frank wird dann immer unruhiger und auch ein bisschen unberechenbarer und rennt dann ins Hotelzimmer und sagt dann, er produziert jetzt den eingängigsten Song, den er je gemacht hat. Und das ist dann so ein völlig behindertes Kinderlied, so, und wofür dann natürlich Clara John hasst und verachtet, dass er Frank zu diesem Erfolg hintreiben will, dass er halt sagt so, ey, man kann auch Erfolg mit der Band haben und sonst irgendwas. Und geht dann sogar auf ihn los und sticht ihm dann ins Bein.
Ja, genau.
Woraufhin sie dann halt irgendwie aus dieser Band auch rausgeschmissen wird, kurz vor diesem guten, wichtigen Gig in Texas.
Ja, weil sie halt auch einfach in Knast muss,
glaube ich. Ja, weil sie auch in Knast muss. Und darauf entschließen sich Nana und Barrack auch einfach so, nee, wir haben auch keinen Bock mehr, so sollen die anderen machen, was sie wollen, wir haben keine Lust mehr. Hauen auch ab. Und am Ende ist es dann halt einfach so, dass Frank gemeinsam mit John diesen Gig spielen muss und beide wissen gar nicht, was passiert, dann sitzen sie in diesem Backstage, dann heißt es noch 30 Sekunden, Frank verschwindet und kommt auf einmal wieder und hat sich ein Kleid angezogen und die Frank-Maske angemalt.
Ja, und dieses, dadurch, dass halt eben auch, ich glaube, er hat genau das nochmal gefilmt, auch dieses mit dieser Stecherei und so, und das kam dann halt irgendwie, das ging dann schon viral und dann hatten sie halt ihre 500.000 Klicks oder ja, genau, was auch immer, und dann stand da halt echt ein Mob draußen vor der Bühne und hat auf die gewartet so und war richtig so, okay Leute, jetzt wollen wir sehen, was abgeht, so nach den ganzen komischen Videos, die wir uns reingezogen haben. Und ja.
Und dann spielen sie dieses Konzert und es ist halt, man merkt halt, John kommt überhaupt nicht mit der Situation klar, ist überhaupt nicht darauf vorbereitet, abzuliefern, obwohl das ja die ganze Zeit der Plan war, spielt einen ganz furchtbaren Song an und neben ihm bricht halt Frank einfach zusammen.
Ja.
Mit der Begründung, die Musik ist scheiße. Die Musik ist scheiße, sagt er immer wieder, und bricht halt zusammen. Und dann ist dieses Ding rum und es ist natürlich wahnsinnig, damit endet das Ding immer. Sie nennen ihn ja auch immer Chinchilla irgendwie, warum weiß ich auch nicht so ganz. Frank und John, nächste Szene ist nach dem ganzen Unfall, nachdem Frank dann zusammengekippt ist, auf die Maske gefallen, hat dann ein Loch im Kopf und Frank und John sind dann im Motel, haben auch irgendwie kein Geld mehr, sollen rausgeworfen werden. Und die beiden fangen sich halt super an zu streiten und John will dann Frank irgendwann die ganze Zeit die Maske runterziehen.
Genau, und dann rastet halt Frank aus quasi und sagt dann,
genau,
hey, nein, lass die Maske, lass mich in Ruhe und rennt dann eigentlich wie im Wahn raus auf die Straße, weil er sich nicht mehr zu helfen weiß. John rennt ihm hinterher, sagt, hey, bleib stehen, sorry, es war nicht so gemeint, alles so, und rennt immer weiter, und Frank läuft dann direkt vor so ein Auto und es ist dann wirklich, also sieht furchtbar aus, wie er dann von diesem Auto umgerissen wird.
Ja.
Dann rennt John dahin und sagt, hey, stopp, bleib stehen, so will nach dem Gucken, so, dann ist er aber schon weg, es liegen aber so Fragmente von seinem Schädel auf dem Boden. Und dann guckt er noch darum und hält sich mit irgendwelchen Passanten, die da standen, natürlich, die das mitbekommen haben, oder wahrscheinlich sogar mit diesem Fahrer von dem Auto, das ihn umgefahren hat. Und versucht ihn dann nochmal zu verfolgen, ihm nachzugucken, wird dann selbst von einem Auto umgefahren. Dann liegt er irgendwann schwer verletzt, wacht er wieder im Krankenhaus auf und versucht dann eben rauszufinden, wo er Frank findet und postet das auch auf Twitter und ruft dann auch irgendwo an bei der Polizei, versucht ihn dann zu beschreiben, was natürlich überhaupt nicht funktioniert, weil er weiß nur eines über ihn, er heißt Frank und hat einen Plastikschädel auf.
Den er nicht mehr aufhat, ja.
So, und dann kriegt er halt jede Menge Tipps von irgendwelchen Fans, so, die einen sind halt halb ernst gemeint, die anderen sind totaler Quatsch, so, und bis er dann irgendwann von jemandem...
Und inzwischen aber auch immer wieder dieses typische, man kriegt ja inzwischen, sieht auch, dass die Followerzahl von John inzwischen bei irgendwie 18.000, 19.000 Leuten bei Twitter liegt und so, Und was da interessant ist, dass auch da Leute wieder dazwischen, die dann einfach so bestimmt sagen, sie jetzt langsam nervt dein Hype, so Leute, die ihn erst abgefeiert haben und so. Und das ist ganz cool. Und dann hilft ihm aber eine Person namens Rooster,
ja,
also eine Mischung aus dem Hip-Hop-Moderator, Interview-Menschen Roos und Rockstar.
Stellt mir angenehm vor.
Ja, das ist ja auch. Find ja Roos schon super.
Du mit Haaren, Max? Das ist schon mal gut.
Dabei fährst du dir arrogant durch dein Haar, mir nochmal zu sagen, ja, was bei dir geht nicht mehr so viel nachts, oder? Du
bist ja ein Wichser, aber, ja, dafür habe ich rote Haare, das ja, ist halt das irgendwie
toll,
so.
Kannst du deine roten Haare kämmen, nur Spaß.
Ja.
und dann kriegt er von diesem Rooster den Tipp, dass der irgendwo in Kansas ist. Und dann findet er ihn auch in Kansas. Und zwar ist Frank inzwischen bei seinen Eltern gelandet und sitzt da völlig apathisch und ist halt nicht mehr er selbst, weil er nicht mehr seinen Kopf hat, so. Genau. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass kurz bevor er nach Kansas fährt, ist er im El Madrid de John. Das ist so ein Club. Und da spielen halt die drei anderen, die ihn aber...
Abtrünnigen
spielen in so einer ganz schlechten... Schauen so eine ganz schlechte Band.
Sehen aus wie die Addams Family.
Sehen echt aus wie die Addams Family. Spielen vor null Publikum, nur so alten Männern an der Bar. Ja, und die hocken dann da halt irgendwie so. Und ja,
dann versucht er sich nochmal mit denen zu unterhalten, glaube ich auch. Spielt mit denen so ein bisschen Billard und entschuldigt sich auch ein bisschen für die Sachen, die passiert
sind. Kriegt aber von Nana noch mega die Vorwürfe gemacht. Ja.
Und dann irgendwann fährt er halt zu Frank, zu seinem Elternhaus quasi, geht dann da rein und Frank hat die Maske nicht mehr auf. Dann sieht man ihn zum ersten Mal ohne Maske.
Dann sieht man halt den immer noch gut aussehenden Fassbinder.
Ja. Und dann unterhält er sich mit seinen Eltern, weil Frank irgendwie nicht wirklich in der Lage ist zu reden mit John. Und die Eltern versuchen ihm dann so ein bisschen die ganze Geschichte zu erklären. Also
das ist eigentlich ein schwacher Twist, finde ich. Also das ist die größte Schwäche, die ich... Das haben wir vorhin schon kurz besprochen, weil das Ende haben wir noch zusammen gesehen hier, bevor wir ins Kino sind. Und das Ende ist schwach. Also das Ende ist nicht schwach, aber die Auflösung ist schwach.
Ja, weil man halt nicht so richtig... Also man fragt sich halt die ganze Zeit, was war der Auslöser in seiner Kindheit oder wann auch immer in seinem Leben, wo er beschlossen hat, jetzt nur noch mit einem verfickten, riesigen Baseballschädel, Footballschädel durch die Gegend, wie Arnold durch die Gegend zu laufen aus Plastik, ja. Und das wird halt nicht so richtig geklärt. Also es wird dann halt vom Vater erklärt, also pass auf, der hatte irgendwie eine Störung und dann hat er mich irgendwann gebeten, für so einen Maskenball ihm so einen Schädel anzufertigen. Das habe ich dann auch gemacht, aber es war gar nicht für den Maskenball, sondern er wollte den dann einfach aufziehen, um sich zu verstecken anscheinend. Und nicht mal das wird wirklich gesagt, das sind einfach nur Sachen, die man vermuten kann. Das wird einfach nur darauf hingewiesen, dass er wohl eine Störung hat.
Er hat einfach ohne Grund einen Knacks und die sagen, also ich weiß nochmal, das ist krass, dass die Eltern das sagen. Sie sagen ja, normalerweise gibt es ja immer irgendwie ein Erlebnis, aber das gab es bei ihm einfach nicht. Ja. Er wollte einfach nur Masken tragen und dahinter sich verstecken, um seine Kunst auszuleben. Und das ist eigentlich die ganze Begründung für die Figur Frank.
Ja, man sieht sogar noch ein Bild von ihm, wo er sich so ein Handschuh vors Gesicht hält, das einzige Kinderfoto von ihm, das da in der Wohnung steht. Ja, ist ein bisschen eine strange Erklärung. So, man kann da irgendwie nicht so wirklich viel draus schließen, wenn ich ehrlich bin.
Ja. Und dann haut John halt wieder ab und fällt wieder ins El Madrid. Und um da einfach den anderen irgendwie den eigentlich mitzuteilen, dass er ihn gefunden hat. Und komischerweise taucht dann einfach Frank da auf und stellt sich halt vor die Bühne, während die spielen.
Und wie ein Autist, Alter, wie er da rumläuft.
Steht dann da rum und guckt irgendwie so auf den Boden und sowas. Und irgendwann grabt er sich das Mic, lässt sich's runterreichen. Er geht nicht auf die Bühne hoch, sondern er bleibt unten stehen. Und dann spielen sie zusammen diesen Song I Love You All. Und dann ist das erste Mal, dass er halt eigentlich sich als ohne Maske ein bisschen aus seiner Haut gehen kann. Also die Maske ist ja immer so die Metapher, dass er sich künstlerisch verwirklichen kann. Das kann er dann jetzt zum ersten Mal ohne Maske. Und das ist das erste Mal, dass so eine Harmonie zwischen den fünf im Raum liegt, so zwischen allen irgendwie. Genau. Auch John dann irgendwie dass er auch sie wieder zusammengeführt hat und sowas. Und dann spielen sie dieses I Love You All und das spielen sie dann zusammen. Und dann ist auch, dann gibt es halt noch so ein bisschen, du siehst noch diesen Augenkontakt zwischen Clara und
Frank.
Und so, und du merkst, okay, die sind halt sich irgendwie wichtig, das, was ich vorhin schon mal angesprochen hatte. Und dann endet das
Ding. Ja, John geht einfach so.
Geht und so nachdem, ich habe meine Arbeit getan.
Genau, ich bin hier fertig so. Ich bin vielleicht auch nicht der große Künstler, für den ich mich gehalten habe oder so. Und lässt dann quasi die fünf weiter allein ihr Ding machen so, weil er gemerkt hat, so, ich habe der Band wirklich nicht gut getan so.
Genau.
Und die wollen vielleicht gar nicht den großen Erfolg, die wollen nur ihre Kunst ausleben und damit sind sie auch glücklich, ja. Das ist so das Ding, da stehen sie wieder vor zwei Leuten, genau wie am Anfang des Films auch oder bei so einem Konzert.
Überhaupt keine Kurve nach oben. Und ich finde die Kurve, die sie gebaut haben, dass die jetzt nicht irgendwie so ein One-Hit-Wonder waren, sondern dass sie das über das Social Media aufgebaut haben, das finde ich eine wahnsinnig geschickte, moderne, zeitgemäße Einbindung von den Medien und auch wie sie es genutzt haben und sowas. Das finde ich eigentlich ganz geil. So. Also in der Hinsicht fand ich den Film, also ich fand den sau gut. Also ich fand den angenehm witzig. Ich fand den vom Soundtrack her sehr schön. Ich fand auch die Songs, die sie teilweise gespielt haben, geil. Er hat mich gerade am Anfang halt, wie gesagt, so ein bisschen an diese ganze Jukuz-Zeit und sowas erinnert. So dieses.
Jukuz ist bei uns in Aschaffenburg übrigens das Jugendkulturzentrum. Bei vielen anderen heißt es ja nur Jutz oder Jugendhaus oder so. Mhm. Wo der Max und ich unsere großen Karrieren gestartet haben. War ein Träumchen.
Ja, und ja, da lebst du noch, Hund. Ja, du nickst. Ja, da haben sie ihre. Er hat einen so ein bisschen daran erinnert. Künstlerische Freiheit hinter Masken ausleben ist jetzt auch kein Fremdwort bei uns im größeren Bekanntenkreis. Künstler, die sich bei Magen knurrt. Oder bei Unterleib knurrt.
Bei Schwanz knurrt. Du hättest auch einfach sagen können, der Hund knurrt.
Ja, ich hab's immer weiter auf die Spitze getrieben. Also natürlich kennt man diese ganze Band-Thematik. Ich kenne auch Leute, die in Wälder gefahren sind,
um Platten aufzunehmen. Genau, ja, das wollte ich gerade sagen. So,
ich kenne auch so Leute so.
Ich kenne auch Leute, die haben in Wäldern aufgenommen, weil sie gesagt haben, so, da ist die Akustik besonders toll zwischen den Bäumen. So, das ist halt
total
so,
absurd.
Das sind halt Leute, die sich. Es gibt Leute, die wollen sich halt so in der Kunst verlieren. So, das ist auch okay, dass es die gibt. So, die sind halt auch einfach so. Es gibt Leute, die machen das, weil sie es cool finden, weil sie sich da halt irgendwie so besonders fühlen. Es gibt Leute, die wollen das wirklich ausleben. Das sind halt die. So, das gibt's natürlich auch. Und Frank ist halt so ein authentischer Typ, der das halt genauso wollte.
Frank ist, glaube ich, schon so ein bisschen hin und her gerissen. Möchte ich bekannt sein oder nicht, weil ihm geht ja schon einer ab und er hat ja auch Angst. Frank will das eigentlich schon, aber Frank erkennt auch einfach, dass er das nicht kann. Frank ist gar nicht dafür gemacht, eigentlich auf die große Bühne zu gehen. Er kann halt nur dieser kleine Untergrundtipp bleiben mit dem Typ mit der Maske, der irgendwelche schrägen kryptischen Songs singt und der diese völlig abgedrehte Band um sich rum hat, zusammengewürfelt aus unterschiedlichsten Charakteren, die alle irgendwie aber einen gemeinsamen Nenner haben, nämlich schlechte Laune. Und Frank gilt halt für die als wahnsinnige Inspirationsquelle. Die lieben den alle, die finden den, sagen, es ist der inspirierendste Mensch, den sie je getroffen haben. Und ich verstehe auch, was sie meinen, weil er halt so eigensinnig und so irre ist in seinem Kopf, dass man halt einfach nur, entweder findet man das halt fasziniert das einen oder man hält ihn halt für geistesgestört. So.
Apropos Inspirationsquelle, ich habe dann noch, das habe ich auf Wikipedia dann rausgefunden, als ich mich nochmal da durchgelesen habe, es gibt halt wirklich eine Originalvorlage quasi von diesem Kopf und zwar, ich weiß gar nicht mehr, wie der Typ hieß, der das gemacht hat, aber die Figur hieß, glaube ich, Frank Sidebottom und der ist auch mit so einem Kopf aufgetreten, ja, in verschiedenen Shows und war, glaube ich, als Comedian und auch als Sänger tätig, so. Also es gibt eine Vorlage zu dem Schädel, wenn ihr euch dann nochmal, wenn ihr den Film geguckt habt, ein bisschen informieren wollt, könnt ihr auf Wikipedia ein bisschen was nachlesen, gibt es bestimmt auch Videos auf YouTube.
Ja. Aber insgesamt ein sehr angenehmer Film. Also er ist wahnsinnig angenehm. Ich finde, der ist spannend, weil er was Neues erzählt. Der hat gute Bilder, der hat wahnsinnig. Ich meine, der hat dafür, dass es so ein eher so ein untergründiger Tipp ist, ein unfassbares Line-Up. Mhm. Also mit Michael Fassbender, hier Domhnall Gleeson und Maggie Gyllenhaal hat halt einfach drei spitzen Ami-Schauspieler im Boot so. Und der macht sehr viel Spaß und er hat ein gutes Tempo. Und der erzählt sich gut und auch dieser Wechsel zwischen diesem Wald und dem Texas-Ding und so, der tut dem Film gut. Und dieses Ende ist recht harmonisch, der ist in sich.
Der Song ist auch schön am Ende, dieses I Love You All.
Es ist ein sehr, 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 sehr guter Film und ich kann jedem nur empfehlen, sich die Blu-ray davon zu kaufen. Wirklich, der ist großartig.
Ja, ich schließe mich da Max an, also genauso habe ich es auch gesehen. So, ich habe den Film schon lange auf der Liste gehabt. Weil ich einen Trailer gesehen habe, der mich ziemlich fasziniert hat. Dann habe ich ihn ganz lange liegen lassen, weil ich einfach andere Filme zu gucken hatte. Und hab's dann jetzt endlich mal geschafft, weil wir nicht so richtig wussten, was wir machen wollen alles jetzt heute. Und dann haben wir den noch schnell geguckt und ja, schön, dass wir da dieselben Meinungen haben. Toller Film.
Toller Film. Ist wirklich mal was
Geiles anderes. Geiles Line-Up, ja. Ich mag den Fassbinder so. Ist ja ein Heidelberg geboren, gell?
Ah, stimmt, der ist ja ein Heidelberg geboren.
Heidelberg.
Und soll einen riesen Schwanz haben, habe ich gehört.
Sieht man in Shame. Also Fassbinder kennt man sowieso aus den ganzen Steve McQueen-Filmen. 12 Years a Slave, Hunger und Hunger ist auch so ein krasser Film, hast du ihn gesehen? Super krass, da bemalt er mit seiner Scheiße eine Wand in so einer Zelle, das ist irgendwo in Nordirland, da macht er einen Hungerstreik in so einem Gefängnis. Super, super krasser Film, mega weird, wenn ihr euch den mal reinziehen wollt, auf jeden Fall geil. Ist, glaube ich, so der erste große Film oder der erste Film gewesen von Steve McQueen, mit dem halt Fassbinder auch so ein bisschen Bekanntheit erlangt hat. So
mega spielt krass. Aber auch dann die großen Blockbuster, spielt hier unter anderem in den letzten drei X-Men-Filmen den Magneto, spielt jetzt in dem kommenden Assassin's Creed-Film, der eine Verfilmung ist zu diesem unfassbar erfolgreichen Videospiel-Franchise Assassin's Creed, die erste Verfilmung, da spielt er die Hauptrolle. Und ja, der ist halt, der ist einfach gerade eine der vielen neuen Größen der letzten Jahre in Hollywood. So.
Genau wie Domhnall Gleeson eigentlich, ne? Mhm. Haben so zwei richtige Pärlchen sich rausgesucht.
Und Maggie Gyllenhaal ist ja auch nicht scheiße. So.
Nee, Quatsch.
Also Maggie Gyllenhaal finde ich eigentlich auch ganz cool. Hat die mitgespielt? Ich glaube auch in Batman?
In Dark Knight hat sie, glaube ich, mitgespielt, genau.
Ich glaube, sie hat Dings ersetzt, ne? Sie hat die Frau von Tom Cruise oder Ex-Frau von Tom Cruise ersetzt im zweiten. Also in Dark Knight. War das so?
Ich glaube von Tom Cruise?
Ja, wie heißt sie denn? Die kleine Katie Holmes hat sie ersetzt, glaube ich. Katie Holmes hat
nicht mehr... Ich dachte gerade, also Tom Cruise, Dark Knight und mit mal kurz.
Nein, Katie Alte,
genau,
Katie
Holmes. Genau, Katie Holmes, ja.
Ja, ist ein sehr, 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 sehr empfehlenswerter Film. Gutes Schauspielerlein. Alle liefern ab, meiner Meinung nach. Alle drei. Frank ist fantastisch gespielt und aber auch alle anderen Rollen. Selbst die kleinen Nebenrollen wie Nana und Barrack finde ich gut und den kann ich wirklich euch sehr, sehr, oder auch Don finde ich super, kann ich euch sehr ins Herz legen. Hat einen abgefahrenen Humor, hat eine abgefahrene Geschichte, hat man so noch nicht gesehen. Wunderschön.
Ja, das ist ein schönes Schlusswort.
Ja, und mit diesem Schlusswort beenden wir 3 Podcast-Aufnahmen um 3:20. Oh, wann wird fleißig.
Mein lieber Santa Maria.
Ich mag ja, dass wir es schaffen, immer mal wieder, dass wir totalen Wechsel in unseren Filmen und Serien haben, so dass wir mal absolut kommerzielle Sachen nehmen, so Popcorn-Kino wie Central Intelligence oder The Nice Guys, aber dass wir auch da mal, obwohl Nice Guys fällt ja irgendwo so dazwischen mit seiner komischen Kategorie Scheiße.
Ich kann dazu nichts sagen, habe nur nicht gesehen.
Ich war gestern im Cinecast so Gast. Grüße an dieser Stelle nochmal zum Cinecast. Wenn ihr diese Folge hört, ist es schon ein paar Wochen her. Könnt ihr euch nochmal anhören, die letzte oder aktuelle Folge von Cinecast. Und da war es tatsächlich so, dass die auch beide Nice Guys gesehen hatten. Und der eine, der Jan und Hendrik machen das. Und Jan war absolut mit meiner Meinung, der auch, ich habe auch überhaupt nicht verstanden, warum der Film 7er Wertung bekommt, also so ein Metascore von 7,5 hat, was ja wirklich gut ist so. Oder ich glaube sogar 7,8 oder 80 hat er bei Metascore und bei den IMDb den Durchschnittsbewertung 7,6, was ja für IMDb schon sehr gut ist. Und der konnte es auch nicht nachvollziehen. Henry hat gemeint, er hat den Film amüsiert, aber er kann jetzt diesen Mega-Hype da drum oder dieses, dass Leute gesagt haben, das ist der beste Film der letzten Jahre, das konnte er auch nicht nachvollziehen. Also ich verstehe das immer noch nicht ganz, ob ich was anderes gesehen habe als viele andere oder ob der Anspruch nicht mehr so hoch ist. Aber egal, guck ihn mal an. Wenn du den gesehen hast, interessiert mich deine Meinung trotzdem immer mal so in 5 Minuten irgendwo mal so. Ja, und das soll es eigentlich auch gewesen sein. Waren jetzt viele tolle Folgen. Mal gucken, wie es dann weitergeht.
Irgendwann kommt noch die Disneyland-Folge. Vielleicht ist er schon raus, ich weiß nicht.
Stimmt, die Disneyland-Folge fehlt noch. Die ist jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht released. Ich glaube, dass der, bis diese Folge kommt, irgendwann dazwischen noch online geht. Die kommt ja an keinem Samstag.
Ja.
Da, wo ich mit der Ries aus den Warteschlangen des Disneyland... der Disneyland... Warteschlangen...
Wir sind müde, beenden wir das Ganze jetzt mal hier. Die Wilma, die ratzt hier schon seit einer halben Stunde rum.
Neidisch auf Wilma.
Ja, ich auch.
Ich würde jetzt aber trotzdem mal zum
Premium. Ab und zu hebt sie mal kurz den Kopf, guckt uns an, sagt, seid ihr eigentlich komplett bescheuert, ihr blöden Affen, könnt ihr jetzt mal die Fresse haben.
Ich will
einfach nur Gassi gehen, scheißen und pissen und dann ins Bett.
Dann will ich mich zum Bett, Max ins Bett legen, wieder versuchen, seinen Arm die ganze Nacht abzulenken.
Ja.
Schön war's.
Ja,
wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Ausgabe wieder vom Autokino. Bis dahin, passt auf euch auf und habt einen schönen Tag.
Ciao.
Bis zum nächsten Mal. Denn auch im Autokino heißt es natürlich To be continued.